Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Wirtschaftsminister Irineu Daro hat nach der Insolvenz der Werft Damen in Mangalia im Südosten des Landes erklärt, der Standort werde nicht aufgegeben. Es handele sich um eine der wichtigsten maritimen Industrieplattformen Europas. Der Minister betonte, es gebe Gespräche mit allen Beteiligten, um das strategische Interesse der Schiffbauindustrie zu wahren. Der Insolvenzverwalter versicherte, die Lohnansprüche würden gemäß geltendem Recht erfüllt. Die Insolvenz des größten Schiffbaubetriebs des Landes folgt auf die Ablehnung des Sanierungsplans durch die Gläubigerversammlung. Der Betrieb soll schrittweise eingestellt werden, anschließend beginnen die Liquidationsverfahren. Mehr zu diesem Thema haben wir nach den Meldungen. Die Senkung der Verbrauchssteuer auf Diesel um 0,3 Lei pro Liter ist in Kraft getreten. Die Dieselpreise an den Tankstellen liegen derzeit zwischen 9,93 und 10,4 Lei pro Liter. Der Preis für Standardbenzin hat sich bei etwa 9,15 Lei pro Liter stabilisiert. Die Regierung beschloss die Maßnahme der Senkung der Verbrauchssteuer nach Gesprächen mit Marktteilnehmern, um den Preisanstieg zu dämpfen. Die Verbrauchssteuer ist neben den internationalen Ölpreisen und der Handelsmarge einer der Hauptbestandteile des Endpreises, zu dem die Mehrwertsteuer addiert wird. Parallel wurde festgelegt, dass Tankstellenpreise nur noch einmal täglich angepasst werden dürfen. Das soll die Volatilität begrenzen. Das Präsidialamt teilte zudem mit, dass es derzeit keine Versorgungsprobleme bei Rohöl und Kraftstoffen gebe. Nach ihrem Treffen in Bukarest vereinbarten Präsident Nicu Jordan, Vertreter der Regierung und private Partner einen Mechanismus für laufende Abstimmungen. Die Einkommen der Haushalte in Rumänien sind Ende letzten Jahres leicht gestiegen, während die Ausgaben auf hohem Niveau geblieben sind und den Großteil ihres Etats beanspruchen. Das geht aus einem Bericht des Nationalen Statistikamts hervor. Eine Familie verfügte im Schnitt über Einnahmen von umgerechnet etwa 1.850 Euro bei Ausgaben von rund 1.600 Euro. Über 30% der Ausgaben entfielen auf Lebensmittel, rund 16% auf Energie und Versorger. Der Rest war für Kleidung, Transport und Gesundheit. Für Bildung wurde am wenigsten ausgegeben, weniger als 1% der gesamten Konsumausgaben. Nach mehreren Verzögerungen will der UN-Sicherheitsrat am Dienstag über einen deutlich abgeschwächten Resolutionsentwurf zur Schifffahrt in der Straße von Hormuz abstimmen. Diplomatische Quellen erklärten, dass Bahrain als nichtständiges Mitglied vor 2 Wochen Verhandlungen über einen Text angestoßen hatte, der Staaten ein klares UN-Mandat für den Einsatz von Gewalt zur Sicherung der wichtigsten Handelsroute geben sollte. Wegen Einwänden mehrerer ständiger Mitglieder wurde der Entwurf allerdings abgeschwächt, auch aus Sorge vor einem Veto Russlands und Chinas. Die aktuelle Fassung verurteilt weiterhin iranische Angriffe auf Schiffe und ruft betroffene Staaten auf, ihre Maßnahmen zu koordinieren und verhältnismäßig zu handeln, etwa durch Geleitschutz für Frachter. Die Abstimmung ist kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump angesetzt. Er hatte Iran mit massiven Angriffen gedroht, falls die Meerenge nicht wieder geöffnet wäre. Die iranische Armee wies die Drohungen als arrogante Rhetorik zurück. Und zum Sport. Die rumänische Tennisspielerin Gabriela Russe hat beim WTA 500-Turnier im österreichischen Linz das Achtelfinale erreicht. Sie besiegte die Britin Katie Bolter in 2 Sätzen. Sorana Kuster startet als 5. Gesetzte gegen die Österreicherin Sinja Kraus. Jacqueline Christian, an Position 6 gesetzt, trifft auf die Deutsche Tamara Korpatsch aus der Qualifikation. Soweit die Meldungen.
Vom Journal von Radio Rumänien International geht es weiter mit unseren beiden aktuellen Beiträgen. In Rumänien ist die Senkung der Mineralölsteuer auf Standarddiesel in Kraft getreten. Einzelheiten hat Mihai Pelin. Nach der Deckelung der Handelsspanne bei Benzin und Diesel hat die Regierung in Bukarest beschlossen, die Mineralölsteuer auf Diesel zu senken, den am meisten genutzten Kraftstoff, dessen Preis zuletzt vor dem Hintergrund des Krieges im Iran am stärksten gestiegen war. Die neuen Preise sind in Kraft getreten und an den meisten Tankstellen um etwa 0,36 Lei pro Liter gesunken. Für Benzin hat die Regierung bislang keinen Verbilligungsplan vorgelegt. Die Exekutive erklärte, die Mittel zur Deckelung dieses Rückgangs aus 3 Quellen aufbringen zu wollen, und zwar aus der zusätzlich erhobenen Mehrwertsteuer während der Phase der Preiserhöhungen, aus dem Staatshaushalt sowie aus dem Solidaritätsfonds. In diesen sollen 60% der außerordentlichen Gewinne fließen, die die Branchenunternehmen seit Beginn der Preisanstiege erzielt haben. Die Lage auf dem Kraftstoffmarkt wurde am Montag in einer von Präsident Nicu Jordan einberufenen Sitzung erörtert, um die Versorgungslage bei Rohöl und Kraftstoff im Zusammenhang mit den internationalen Entwicklungen infolge der Schließung der Straße von Hormuz zu analysieren. An dem Treffen nahmen Premierminister Ilie Bolojan, die zuständigen Fachminister sowie Vertreter der Unternehmen der Erdölindustrie teil. Rumänien sehe sich gegenwärtig nicht mit Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Rohöl und Kraftstoff konfrontiert, heißt es in einer Mitteilung des Präsidialamts. Laut Angaben erfolgen die Kraftstoffeinkäufe der Branchenunternehmen zu Preisen, die an den internationalen Markt angepasst sind. In der Mitteilung wird ferner darauf hingewiesen, dass der Präsident die Regierung und die Partner aus der Privatwirtschaft einen Mechanismus zur laufenden Kommunikation vereinbart haben. Dieser soll eine aufmerksame Überwachung der Lage und die rasche Verabschiedung geeigneter Maßnahmen ermöglichen, sofern dies erforderlich sein sollte. In vollständiger Abstimmung und mit Schwerpunkt auf Stabilität und Vorsicht. Ende vergangener Woche hatte die Regierung ein Maßnahmenpaket zur Begrenzung der Kraftstoffverteuerung beschlossen, darunter die Senkung der Mineralölsteuer auf Diesel. Die in Kraft getretenen Maßnahmen gelten bis Ende Juni. Nach Ansicht von Premierminister Ilie Bolojan profitiert die Regierung nicht von der Verteuerung der Kraftstoffe, vielmehr hätten Wirtschaft und Staatsfinanzen im Kontext der Krise das Nachsehen. Alles, was die Exekutive tun könne, sei, die Kosten im Rahmen des Möglichen zu dämpfen. Die Ölpreiskrise verursache für die Wirtschaft höhere indirekte Kosten, so Ilie Bolojan weiter, und nannte als Beispiele den Konsumrückgang, die Bremsung des Wirtschaftswachstums und die Beeinträchtigung der Staatseinnahmen, aber auch den Anstieg der Zinssätze. Infolge der Krise haben neben Rumänien mehrere europäische Länder Maßnahmen ergriffen, um den gestiegenen Kraftstoffpreis einzudämmen. Dazu gehörten die Senkung der Mineralölsteuern, die Reduzierung der Mehrwertsteuer oder die Deckelung der Preise in Ländern wie Ungarn, Polen, Italien, Spanien, Österreich, Portugal, Slowenien, Irland und Kroatien. Die Lage auf dem Kraftstoffmarkt wird stark vom internationalen Kontext beeinflusst und die Schließung der Straße von Hormuz infolge des Krieges im Nahen Osten hat große Sorgen hinsichtlich der globalen Rohölversorgung ausgelöst.
Sie hören das RRI-Funkjournal und unseren zweiten Hintergrundbericht. Eine der größten Werften Europas steht vor dem Aus.
Die Schiffswerft in Mangalia am Schwarzen Meer wird abgewickelt. Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für Industrie und Beschäftigte. Einzelheiten im Beitrag von Leila Keamil. Ich bin Alex Terescu. Rumänien durchläuft derzeit eine wirtschaftlich schwierige Phase. Steigende Steuern, höhere Abgaben und wachsende Preise setzen Wirtschaft und Bevölkerung unter Druck. Nun trifft es auch die Schwerindustrie. Die Schiffswerft Damen Mangalia am Schwarzen Meer, die größte Werft des Landes und eine der bedeutendsten in Europa, steht vor dem Aus. Das Unternehmen geht in die Insolvenz mit anschließender Abwicklung. Auslöser ist die Entscheidung der Gläubigerversammlung. Sie hat am Montag den Sanierungsplan des Insolvenzverwalters abgelehnt. Damit ist der Weg für die Liquidation frei. Der Betrieb soll schrittweise eingestellt werden. Die Werft befindet sich bereits seit Juni 2024 im Insolvenzverfahren. Vor allem fehlende Aufträge haben die wirtschaftliche Lage zuletzt weiter verschärft. Die Eigentümerstruktur ist dabei ungewöhnlich. Der rumänische Staat hält die Mehrheit mit 51%, während das niederländische Unternehmen Damen 49% besitzt und bislang die operative Führung innehatte. Gewerkschaften warnen vor erheblichen sozialen Folgen. Der nationale Gewerkschaftsblock spricht von massiven Auswirkungen auf die gesamte Region und fordert ein schnelles Eingreifen des Staates. Auch die Beschäftigten selbst zeigen sich besorgt. Am Montag protestierten sie vor dem Firmensitz. Viele fürchten um ihre Arbeitsplätze und sehen sich gezwungen, sich neu zu orientieren. Die Regierung in Bukarest betont hingegen, dass die Werft nicht einfach aufgegeben werden soll. Wirtschaftsminister Irineu Darău erklärte, der Staat suche nach Lösungen, um die strategischen Interessen Rumäniens im Schiffbau zu sichern. Priorität habe derzeit die Situation der Beschäftigten. Nach Angaben des Ministers läuft die Auszahlung ausstehender Löhne. Dabei geht es um Gehälter für Dezember 2025 sowie für Januar und Februar dieses Jahres. Gleichzeitig arbeitet die Regierung an einer Perspektive für die Zukunft des Standorts. Der Konkurs bedeutet zwar das Ende der bisherigen Struktur, eröffne aber auch die Möglichkeit für einen Neuanfang. Ziel sei es, die vorhandenen Anlagen sinnvoll zu nutzen und Investoren anzuziehen oder andere tragfähige Modelle zu entwickeln. Das Wirtschaftsministerium kündigte an, alle verfügbaren Instrumente einsetzen zu wollen, um sowohl die industrielle Kapazität als auch möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Bereits in den vergangenen Monaten war versucht worden, einen strategischen Investor zu finden und das Unternehmen zu sanieren, ohne Erfolg. Ein Blick zurück zeigt, wie es dazu kam. 2018 hatte das niederländische Unternehmen Damen die Werft übernommen, nachdem es die Mehrheitsanteile vom südkoreanischen Konzern Daewoo gekauft hatte. Später überließ Damen dem rumänischen Staat 2% der Anteile, sodass dieser mit 51% Mehrheitseigner wurde, während das Unternehmen weiterhin die operative Kontrolle behielt. Wie es mit der Werft in Mangalia weitergeht, ist derzeit offen. Sicher ist jedoch, für die Region und die Beschäftigten beginnt eine Phase großer Unsicherheit.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Frédéric Damé, ein Name, der heute vielleicht nicht jedem sofort ein Begriff ist. Geboren 1849 im nordfranzösischen Tonnerre, war er einer der vielen Franzosen, die im 19. Jahrhundert in Rumänien eine neue Heimat fanden. Als Journalist, Historiker, Philologe und Übersetzer kam er 1872, kurz nach dem Zusammenbruch des Zweiten Französischen Kaiserreichs, im Alter von nur 23 Jahren nach Bukarest. Er entschied sich, den Rest seines Lebens in diesem für ihn völlig neuen Land zu verbringen und wurde zu einem äußerst produktiven Autor, vor allem von publizistischen Texten. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Stelio Lambro. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Eines der wichtigsten Bücher von Frédéric Damé ist das Werk Bukarest im Jahr 1906, das kürzlich neu aufgelegt wurde. Darin begegnen wir einer Hauptstadt im vollen Aufschwung, dem Spiegelbild eines Landes auf dem rasanten Weg in die Moderne. Doina Rushdie ist Autorin historischer Romane, die oft von der faszinierenden Geschichte Bukarests inspiriert sind.
Generația mea afla despre, dar mi-a dat prin polemica cu Iorga, așa a ajuns.
Meine Generation hat von Damé eigentlich erst durch seine Polemik mit dem Historiker Nicolae Iorga erfahren. So sind wir auf ihn gestoßen. Er hat Bücher über Rumänien geschrieben, auch über die Stadt Bukarest. Und er bleibt der Autor eines großartigen rumänisch-französischen Wörterbuchs. Iorga hat ihn zwar immer wieder nur auf dieses eine Werk reduziert, aber das ist keineswegs zu unterschätzen. Es drückt sehr gut den didaktischen Geist dieses Mannes aus. Frédéric Damé war ja Lehrer am renommierten Sfântul Sava-Kolleg und zudem an einer Reihe von Zeitungen beteiligt, damals an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Bei all seinen Unternehmungen beweist er in erster Linie einen pädagogischen Geist, der sich wie ein roter Faden durch all seine Werke zieht. Frédéric Damé integrierte sich voll und ganz in Rumänien und schloss viele Freundschaften. Einer seiner engsten Vertrauten war der Historiker Gheorghe Ionescu Gion, der Damé auch zum Schreiben dieses speziellen Bandes inspirierte. Dazu noch einmal Doina Rushdie. Dieses Buch beginnt auf wunderschöne Weise mit einer Widmung an Ionescu Gion. Damé schreibt es im Gedenken an seinen Freund und quasi als Fortsetzung von dessen Werk, die Geschichte Bukarests. Was dieser französische Lehrer dann aber im weiteren Verlauf macht, und das ist wirklich spektakulär, ist die Fülle an wertvollen, brandaktuellen Informationen für das Jahr 1906, in dem das Buch geschrieben wurde. Wir befinden uns da bereits in einer Epoche enormer Aufbruchstimmung, von Kosmopolitismus ganz zu schweigen, aber eben auch eines aufkommenden Nationalismus, den die spätere Polemik mit Iorga sehr gut veranschaulicht. Jeder Text liefert dem Leser unweigerlich intime Einblicke in die Zeit, in der er entstanden ist. Damés Buch ist da keine Ausnahme. Aus diesem Buch erfahren wir genau, was in Bukarest geschah, als Damé es verfasste. Wir bekommen eine Menge extrem wertvoller Details. Wir sehen Einkaufslisten, komplette Preislisten. Wir sehen ganz genau, was man in Bukarest des frühen 20. Jahrhunderts aß und was man kaufte. Außerdem gibt es Informationen zu zahlreichen Ereignissen, die damals stattfanden. Also ganz frische Eindrücke, die wir sozusagen durch Damés Augen sehen. Er ist sehr gut organisiert. Er hat eben diese didaktische Ader. Und so stützt sich sein ganzes Buch auf harte Fakten und Argumente. Genau darin liegt der wahre Wert dieses Buches über Bukarest. Der Historiker Adrian Majoru hat das Buch Bukarest 1906 nun mit großer Akribie neu herausgegeben. Er hat auch jenes Detail in Damés Biografie beleuchtet, das den Franzosen überhaupt erst dazu bewog, nach Rumänien auszuwandern. Was hat Damé dazu gebracht, nach Rumänien, nach Bukarest zu kommen? Nach dem rumänischen Unabhängigkeitskrieg von 1877 gab es in Frankreich oder Westeuropa ja nicht zwingend hohe Arbeitslosigkeit. Aber es begann eine Auswanderungswelle von gut ausgebildeten städtischen Fachkräften in die Städte des damaligen kleinen Rumäniens, nicht nur nach Bukarest. Und er hat hier wahrscheinlich mehr und Besseres leisten können als in Frankreich. Im Journalismus und in der Publizistik wurde er vermutlich auch besser bezahlt. Er leitete also eine Zeitung, unterrichtete Französisch. Er war enorm umtriebig. Er war eine Person des öffentlichen Lebens und hielt Vorträge im rumänischen Ateneum. Es war für ihn einfach extrem komfortabel, anfangs in einem völlig fremden Land festzustellen, dass man dort seine Sprache sprach. Es war fast wie in Frankreich. Warum hätte er da noch zurückkehren sollen? dass Frédéric Tamé und mit ihm die rumänische Kultur uns heute diese detaillierte Beschreibung des Bukarest zu Beginn des 20. Jahrhunderts hinterlassen hat, ist letztlich aber dem damaligen Bürgermeister zu verdanken, wie Adrian Majuru erzählt. Irgendwann trifft er den Bürgermeister von Bukarest, Mihail Cantacuzino, und der bittet ihn, ein Werk über die Stadt zu schreiben. Das sollte keine klassische historische Abhandlung sein, sondern ein Buch über das Bukarest während seiner Amtszeit. Er bat Tamé, auch einen Ausblick auf das zu geben, was er, Cantacuzino, noch alles vorhatte. Genau darum geht es in dem Buch. Es ist eine journalistische Recherche, untermauert mit Daten der Stadtverwaltung und natürlich mit ganz viel Recherche vor Ort. Als das Buch dann auf Französisch erschien, waren die Franzosen fast ein bisschen beleidigt. Sie sagten, wir haben für Paris im Jahr 1906 keine solche Monographie, aber ein Franzose macht so etwas für Bukarest. Leider konnte der Autor diesen Erfolg nicht mehr miterleben. Er starb, bevor das Buch komplett fertig war. Den letzten klaren Schliff und die endgültige Form gab ihm schließlich seine Familie. Der Franzose Frédéric Tamé entschied sich dafür, Rumäne zu sein. Und das war er 35 Jahre lang, von 1872 bis zu seinem Tod 1907. Durch das wertvolle Erbe, das er der rumänischen Kultur hinterlassen hat, bleibt er dies jedoch für die Ewigkeit.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Tulcea ist die Kreishauptstadt des gleichnamigen Landkreises im Osten Rumäniens und gilt als Eingangstor zum Biosphärenreservat Donaudelta. Sie ist außerdem für ihren multiethnischen und multikulturellen Charakter bekannt. Herzlich willkommen zu unserer Reiserubrik. Anna Maria Kononovic hat über die Sehenswürdigkeiten der Stadt recherchiert. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. Tulcea liegt malerisch auf 7 Hügeln und blickt auf eine beeindruckend lange Siedlungsgeschichte zurück. Bereits in der Zeit der Gumelnica-Kultur, der Epoche zwischen 2900 und 2200 vor Christus, war dieses Gebiet dauerhaft bewohnt. Auch wenn viele Besucher Tulcea vor allem als Ausgangshafen für Expeditionen ins Donaudelta sehen, die Stadt selbst hält so manche überraschende Entdeckung bereit. Das Kunstmuseum, das Aquarium, das Ethnographiemuseum oder das Avramide-Haus zählen nur zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Rekordträchtig ist auch die Vielfalt in jeder Hinsicht. Tulcea, das sind in Zahlen ausgedrückt 10 Volksgruppen, 9 Trachten, 8 gesprochene Sprachen. Eine Stadt auf 7 Hügeln mit 6 unterschiedlichen Gotteshäusern, 5 Religionsgemeinschaften, 4 architektonischen Epochen, 3 Bahnhöfen und 2 Palästen. Ein Ort, der spürbar von seiner Vielfalt lebt. Dieses reiche ethnografische Erbe lässt sich im Museum für Ethnographie und Volkskunst bestaunen, das in einem prachtvollen Gebäude aus der Zwischenkriegszeit mit neorumänischen Stileinflüssen untergebracht ist. Auch die Griechen haben ihre Spuren hinterlassen. In ihrem ehemaligen Viertel finden sich bis heute schöne Häuser, eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert, wie viele andere Sakralbauten der Stadt, sowie ein beeindruckendes Gebäude im Jugendstil. Dort befindet sich heute das Haus der Sammlungen, besser bekannt als Casa Avramide, benannt nach Alexandris Avramidis, einem bedeutenden Industriellen seiner Zeit. Gleich nebenan steht ein weiteres architektonisches Unikat. Die einzige Kathedrale der Dobrudja, der Sultan per Erlass den Bau von Türmen gestattete, eine Besonderheit im Osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts. Die orthodoxe Kathedrale St. Nikolaus ist bis heute ein bedeutendes Wahrzeichen der Stadt und unbedingt einen Besuch wert. Auch die türkische Geschichte Tulcas ist präsent. Neben einigen erhaltenen Geschäften aus dem 19. Jahrhundert steht hier die einst größte Moschee der Dobrudscha, die Azizie-Moschee, erbaut 1865 unter Sultan Abdulaziz. Hinzu kommt das ehemalige Pascha-Haus, heute das Kunstmuseum von Tulcea. Es beherbergt Werke bedeutender rumänischer Maler wie Nicolae Tonița, Alexandru Ciucurencu, Theodor Palladi, eines der über 300 Ochsenkarrenbilder von Ion Grigorescu sowie Arbeiten von Victor Brauner. Der höchste Hügel der Stadt, Colnicul Hora, ist heute Standort des Unabhängigkeitsdenkmals. Von hier aus eröffnet sich ein beeindruckender Blick über die Stadt und die Donau. Ebenfalls dort zu finden sind das Archäologiemuseum und die Ruinen der antiken Festung Aegysus, Zeugnisse einer über 2000 Jahre alten Zivilisation. Der Name Hora soll der Legende nach vom Wort Ora, Uhr, stammen, da hier einst die genaue Zeit bestimmt wurde. Ein anderer Hügel trägt den Namen Komarovka, abgeleitet vom russischen Wort für Mücke, einst ein Siedlungsgebiet der lipowanischen Russen. Veronika Pânzaru, Vertreterin eines Hotels an der Donaupromenade, spricht mit hörbarem Stolz über das Delta und ihre Heimatstadt.
Este o zonă foarte ofertantă, Delta Dunării. Delta Dunării, după cum știți, este unica delta din lume declarată rezervația biosferei. Suntem pe locul 3 ca și biodiversitate în lume.
Das Donaudelta ist eine äußerst attraktive Region. Wie Sie wissen, gehören wir mit dem Biosphärenreservat weltweit zu den drei artenreichsten Gebieten. An erster Stelle steht das Great Barrier Reef, an zweiter die Galapagos-Inseln und an dritter Stelle das Donaudelta. Wir befinden uns hier direkt im touristischen Hafen. Von hier starten die Schiffe zu den Delta-Kreuzfahrten. Auch wir organisieren Ausflüge ins Donaudelta mit Schiffen für 80 bis 90 Personen. Die Schiffe sind mit Klimaanlage ausgestattet, verfügen über ein kleines Restaurant, Toiletten, also allen Komfort einer Stadt mitten im Delta.
Mit einem attraktiven Spa-Bereich hat das Hotel auch spezielle Angebote für die Osterfeiertage vorbereitet. Noch einmal Veronika Pânzaru.
Avem piscină cu apă sărată, avem sauna, avem jacuzzi, avem și o mică sală de fitness. Totodată turiștii noștri.
Wir haben ein Salzwasserbecken, eine Sauna, einen Whirlpool und einen kleinen Fitnessraum. Unsere Gäste können täglich frisch zubereitete traditionelle Gerichte genießen. Wir haben eigene Bäcker und Konditoren. Ich denke, mindestens 3 Tage sollte man bei uns bleiben. Für Ostern haben wir Pakete vorbereitet. 2 Übernachtungen mit Frühstück, Zugang zum Spa-Bereich und einen Empfang mit traditionellen Osterprodukten um Mitternacht. Auch die Kathedrale ist ganz in der Nähe. Wer möchte, kann also zur Auferstehungsmesse gehen. Und am Ostermorgen laden wir Sie nach dem Frühstück zu einer Bootsfahrt ins Donaudelta ein. Bei der Rückkehr erwartet sie ein festliches Osteressen oder besser gesagt eine richtige Feier.
Iar la întoarcere o să aveți parte de o petrecere, un prânz pascal, dar o să fie ca o petrecere în toată regula.
Sie hören Radio Rumänien International.
Und weiter geht es im Programm von Radio Rumänien International mit klassischer Musik. In der heutigen Rubrik richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Komponisten Erik Satie. Der französische Musiker wurde im Mai 1866 geboren und starb 1925. Und um das Satie-Jubiläum zu würdigen, möchten wir Ihnen einige Werke des genannten französischen Komponisten in Referenzinterpretationen rumänischer Künstler vorstellen. Ein erstes Beispiel bildet die diskografische Aufnahme der rumänisch-französischen Pianistin Axia Marinescu, ein Stück mit dem Titel Gymnopédie Nummer 1 von Erik Satie. Dieses gehört zu den 3 Klavierstücken, die unter eben diesem Titel mit Nummern 1, 2, 3 im Jahr 1888 in Paris veröffentlicht wurden. Lent et douloureux, langsam und schmerzlich, Lent et grave, langsam und ernst und Lent et triste, langsam und traurig.
Der Begriff Gymnopädie stammt vom Wort Gymnastik ab und hat griechische Wurzeln. Er bezeichnet einen rituellen Nackttanz junger Mädchen im antiken Sparta. Wir hören also Lente Douloureux, das heißt Gymnopädie Nummer 1 von Erik Satie, in der Interpretation der Pianistin Axia Marinescu. Weiter hören wir dieselbe musikalische Verkörperung aus dem Schaffen des Komponisten Erik Satie, allerdings in einem anderen instrumentalen Gewand. Die daraus resultierende klangliche Alchemie verdankt sich einem originellen Arrangement des Komponisten Jean Dobrinescu. Die interpretatorische Darbietung wird getragen von der Sopranistin Elena Moschuk, begleitet vom Gitarristen Bogdan Mihailescu und dem Orchester der Nationaloper Jasch, das zum Zeitpunkt der Aufnahme im Rahmen des Festivals Musikalische Ferien in Pietranems, Ausgabe 2018, unter der Leitung des Dirigenten Marcello Mottadelli stand. Thank you. den nächsten Minuten laden wir Sie ein weiteres häufig aufgeführtes Werk des Komponisten Erik Satie zu hören, dessen 100. Todestag am 1. Juli 2025 begangen wurde. Das Stück Gnossien Nummer 1, das ebenfalls zu einem Zyklus von Miniaturen gehört, der unter eben diesem Titel veröffentlicht wurde, Miniaturen, die von 1 bis 6 nummeriert sind. Die heute von uns präsentierte Interpretation stammt vom Gitarristen Dragoș Ilie, einem rumänischen Künstler mit einer bemerkenswerten internationalen Karriere, sowohl auf dem alten Kontinent als auch jenseits des Ozeans. Und zum Abschluss der heutigen Musikrubrik, die dem 100. Todestag des Komponisten Erik Satie gewidmet ist, bieten wir Ihnen eine weitere klangliche Facette des Stücks Gnossien Nummer 1 von Erik Satie in einem instrumentalen Arrangement und der Interpretation des bekannten Flötisten Ion Bogdan Stefanescu gemeinsam mit seinem eigenen Flötenensemble namens Flaut Power, das er zugleich auch dirigiert. Der Moment der Aufnahme fand im Herbst 2022 auf der Bühne des Bukarester Athenäums statt. Musik
hören Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter in der deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Ein Symposium zum Leben und Wirken des Banater Journalisten, Dramaturgen und Mundautors Ludwig Schwarz war in Nürnberg im Haus der Heimat angesetzt. Veranstalter waren die Temescher Gemeindeverwaltungen in Neupetsch und Tolvadin sowie der Kreisverband Nürnberg der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland. Das Symposium in Nürnberg beendete eine Veranstaltungsreihe, die im vergangenen Jahr dem 100. Geburtstag von Ludwig Schwarz gewidmet war. In Banat gestartet und von Dorin Imbrescu aus Neupetsch eingeleitet und koordiniert wurde, der nun auch in Deutschland mit dabei war. Ludwig Schwarz war unter anderem der Initiator des Pipatsch-Kreises 1970, der sich mit der Herausgabe der Beilage in Banat Schwäbischer Mundart der damaligen Neuen Banater Zeitung beschäftigte. Er verfasste Reportagen und Kurzgeschichten, einige Theaterstücke, die am Deutschen Staatstheater sowie von Laiengruppen gespielt wurden, sowie einen Roman. Einen Vortrag über Ludwig Schwarz und seine Literatur hielt der banat-deutsche Journalist und Heimatforscher Lucian Geier. Mit ihm sprach in einer Pause der Veranstaltung im Haus der Heimat Adi Adelern von Radio Temeschwar. Sie hören seinen Beitrag in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Herr Lucian Geier, Sie haben in letzter Zeit mehr über Ludwig Schwarz recherchiert und halten nun einen Vortrag in Nürnberg über das Leben und Wirken des banatschwäbischen Journalisten, Dramaturgen und Mundartautors. Welche Rolle spielt denn Ludwig Schwarz in der Banater deutschen Literaturgeschichte?
Wenn wir die Banater historische Kulturgeschichte, die ganze kulturelle Landschaft des Banats betrachten, dann steht Ludwig Schwarz eigentlich am Ende oder zum Abschluss eines Trios von Persönlichkeiten, Banater Persönlichkeiten, die sich um die Mundart, um die Pflege und die Förderung der Mundart und der Volkssprache große Verdienste erworben haben. Das ist die Banater Landschaft, die beginnt mit dem Rumänen Dimitrie Țicindial, dessen Denkmal ja in Kleinbetschgerek steht. Eminescu ihn als Gura de Aur erwähnt hat. Wir haben den Serben Dositej Obradović, einer, der auch in dieser Reihe einzuordnen ist. Und Ludwig Schwarz steht praktisch am Ende, denn wir wussten nicht, dass das, was Ludwig geleistet hat, praktisch das Ende oder fast das Ende der schwäbischen Mundartliteratur sein wird. Und dieser Roman, diese Trilogie steht ja einzigartig in der Geschichte der Banater Literatur und geht also weit über das Neupetscher oder Dolatzer hinaus.
Ludwig Schwarz können wir unter anderem verdanken, dass wir auch heute noch die Pipatsch-Seite in banatschwäbischer Mundart innerhalb der Banater Zeitung lesen können. Denn er war einer der Gründer 1970 des Pipatsch-Kreises, der sich mit dem Verfassen von Beiträgen für die damals neue Beilage in banatschwäbischer Mundart der damaligen Neuen Banater Zeitung befassen sollte. Wie wichtig ist sein Wirken im Bereich der Mundartpflege?
Also er war, wie gesagt, nicht nur Mundartautor und einer der Initiatoren und hauptamtlichen Mitarbeiter der Pipatsch-Beilage. Er hat auch ganz wichtige kritische Beiträge verfasst, diese sogenannte Dorfbesen. Das waren ja Zeitbilder aus über 100 Ortschaften, die Ludwig Schwarz damals veröffentlicht hat. Aber Ludwig Schwarz war auch ein Förderer der Mundart. Die einzige Banater Mundarttextanthologie, Literaturanthologie, die wir haben, die verdanken wir Ludwig Schwarz. Und er hat in dieser Anthologie 32, wenn ich mich recht entsinne, oder 30 junge Autoren dazu ermuntert, nicht nur in der Pipatsch mitzuarbeiten und zu schreiben, sondern einige von ihnen haben auch später hier in Deutschland weiter in Mundart geschrieben. Und das alles haben wir Ludwig zu verdanken. Leider ist das Schrifttum in Mundart, in banatschwäbischer Mundart, damit auch praktisch fast abgeschlossen. Denn die Pipatsch, wie sie heute erscheint, ist ja bei weitem nicht mehr die Pipatsch, wie die meisten Leser sie in guter Erinnerung haben. Und sie wurde so gestaltet, dass sie mehr war als eine Unterhaltungsliteratur. Für Ludwig Schwarz war die Mundartliteratur nicht eine vorwiegend unterhaltende Literatur, wie man das ja allgemein von Mundartliteratur als witziges, humoristisches eigentlich einstuft. Für Ludwig war die Mundartliteratur viel mehr.
Kann man behaupten, dass sich Ludwig Schwarz sogar hinter dieser Mundart versteckt hat, um Dinge darzustellen, die er anders nicht hätte veröffentlichen können? Man weiß ja, dass die kommunistische Zensur von damals die Mundartpublikationen eher als ungefährliche Nische betrachtet hat.
Das stimmt zum Teil, denn Ludwig hat in allen seinen Veröffentlichungen, aber in der Mundartliteratur besonders, konnte er die Mehr- und Zweideutigkeit, ja, manchmal kann man auch sagen, so im Volksmund heißt es dann das Hinterpfotzige der Mundart, das hat Ludwig gewusst auszunutzen. Und deshalb ist es oft gelungen, Dinge, ich erwähne da noch einmal diesen Dorfbesen oder später auch die Kartenpartie, die schwäbische Kartenpartie und was dann bei diesen Kartenpartien alles auf den Tisch geklopft wurde, außer den Karten, das hat Ludwig sehr gut gemacht. Und da ist Ihnen, man könnte das ja mal als Anthologie rausbringen, da ist vieles gesagt worden, was man in rumänischen Zeitungen oder auch im hochdeutschen Textteil der Zeitung so nicht hätte bringen können. Oder weniger.
Die Veranstaltung in Nürnberg ist gut besucht. Wie hoch ist denn das Interesse für Ludwig Schwarz und seine Literatur in unseren Tagen? Oder anders gesagt, wie aktuell ist Ludwig Schwarz heute, mehr als 100 Jahre seit seiner Geburt?
Nun, das Interesse an der Mundartliteratur allgemein ist, wie auch in anderen Gattungen der Literatur heute, zurückgegangen durch die modernen Medien und so weiter. Aber wir wissen alle, und ich habe es ja jetzt wieder gesehen bei den Teilnehmern hier, fast alle haben sich aus dem Banat den Ludwig seinen Roman, diese drei Bände vom Kaulerbarsten, eigentlich eine keine Chronik des schwäbischen Dorfes, keine historische Chronik, sondern eine literarisch erzählende Chronik unserer Gemeinschaften, so wie wir sie heute nicht mehr haben. Und alle Leute, die Interesse haben zu erfahren, wie es damals war, für die alle sind die Texte von Ludwig Schwarz auch heute von Interesse. Und nochmal viele, sehr viele Leute. Die Auflage damals vom Kaulerbarstel war 4000 Exemplare. Das ist heute hier bei Mundartliteratur oder auch bei Lyrik ist das ja gar nicht gut vorstellbar, dass es so Auflagen und das Buch war ausverkauft und viele Leute haben diese Bände mitgebracht nach Deutschland und einige haben sie mir auch jetzt gezeigt, dass sie Ludwig Schwarz nicht vergessen haben und auch seine Literatur nicht.
Unsere Sendung ist fast zu Ende, aber wir haben noch ein wenig Zeit und ganz am Schluss möchten wir Ihnen deshalb noch einige Informationen zu unserer Homepage im Internet geben, die eine Ergänzung unseres Radioangebots ist. Ein Besuch dort kann sich lohnen, zumal auf Radiowellen nicht immer alles glasklar rüberkommt. Gleich bei Aufruf der Seite rri.ro finden Sie auf der Leiste ganz oben Links zu den einzelnen Sprachdiensten unseres Senders. Weiter unten stellen wir eine übersichtliche Liste der vielen Rubriken und Features bereit. Sehr nützlich ist die Verbindung zur Podcast-Seite. wo die Aufnahmen der Sendungen zu finden sind. Bitte beachten Sie, dass aus objektiven Gründen eine zeitnahe Aktualisierung nicht immer möglich ist. Nicht zuletzt können Sie über die Homepage auch Empfangsberichte abschicken, die uns dann auf dem digitalen Weg erreichen, wobei Sie die E-Mail-Adresse germ@rri.ro natürlich gerne weiter nutzen können, um mit uns in Verbindung zu treten. Hörerfragen werden allerdings grundsätzlich im Funkbriefkasten am Sonntag beantwortet.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.